In der Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, wenn wir in der kommenden Stunde über folgendes Thema sprechen, nämlich über die Selbstliebe als Weg der inneren Heilung. Und so lautet auch das neueste Buch von Dr. Michael Tischinger. Er ist Chefarzt der Adula Klinik in Oberstdorf im Allgäu. Ja, man sollte doch meinen, Selbstliebe, das hat man doch wie von selbst. Davon bekommt doch jeder Mensch eine gute Portion mit ins Lebensgepäck. Doch die Wirklichkeit spricht eine andere Sprache, nicht die von der wohlwollenden Fürsorge für sich selbst, oft auch nicht die von der liebevollen, aus ganzem Herzen bejahende Annahme seiner selbst und seines ganzen gelebten Lebens. Mit all seinen schönen Seiten, aber auch mit allem Leidvollem. Entscheidend ist eben doch, ob ein Mensch vor allem in den ersten Lebensjahren bedingungslos geliebt und umsorgt wird von seinen Eltern, am Anfang eben auch Tag und Nacht. Dann mag der Satz stimmen, mit einer Kindheit voll Liebe, aber kann man ein halbes Leben hindurch für die kalte Welt haushalten. So habe ich das mal in meinem Taufspruch gefunden. Aber eben doch nur für ein halbes Leben? Michael Tischinger gibt in seinem Buch ein authentisches, mitfühlendes und anschauliches Plädoyer einen befreienden, heilenden inneren Weg zu sich selbst zu gehen und nicht sein schlimmster Feind und Kritiker oder ganz von sich entfremdet zu sein. Nach langjähriger Erfahrung als Psychiater und Chefarzt der Adula Klinik in Oberstdorf weiß er von unzähligen Patienten, dass der Weg der Genesung vom sich selbst entfremdet sein zum sich selbst lieben führt. Diesen Weg schildert der Psychotherapeut und Theologe in 52 Geschichten von Patienten. Da ist zum Beispiel ein 40-jähriger Mann, der sich schon als Kind von seinen Eltern abgelehnt fühlte und sich schon als Jugendlicher in den Alkohol flüchtete. Nach mehreren Aufenthalten in Suchtkliniken findet er im Austausch mit anderen Betroffenen einen spirituellen Weg der inneren Heilung. Er kann seinen Eltern verzeihen und selber Verantwortung für sein Leben übernehmen. Heute kann er sogar Gott danken, dass dieser ihn zum Alkoholiker werden ließ. Er schreibt, sonst hätte ich mich nie auf diesen spirituellen Weg begeben, so der Betroffene. Herzlich willkommen, Herr Dr. Tischinger, im Studio in Balderschwangen, wo Sie jetzt gerade sind. Ich freue mich, Sie hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Engert.
Wie gesagt, Sie sind Chefarzt der Adula Klinik in Oberstdorf. Sie sind Psychiater, Psychotherapeut, Facharzt für psychosomatische Medizin, aber eben auch Theologe und Buchautor. Ja, und das Buch ist wirklich ganz frisch auf den Markt gekommen. Das ist, glaube ich, erst letzte Woche, Anfang letzter Woche erschienen. Selbstliebe, Weg der inneren Heilung, wo Sie ganz viel von Ihrer täglichen Praxiserfahrung berichten. Und ja, wenn man doch so denkt, Selbstliebe, ist es damit wirklich so schlecht bestellt? Wie würden Sie Bilanz ziehen aus Ihrer 11-jährigen Erfahrung als Psychiater, aus Ihrer 8-jährigen Erfahrung als Chefarzt eben dieser Klinik, aus Patientengesprächen? Wie ist es denn um eine echte Selbstliebe bestellt in unserer Gesellschaft, die doch eigentlich, wo man denkt, ja, voller Ellenbogenmenschen und Egomanen ist?
Ja, Frau Engert, es ist tatsächlich so, dass ich sagen würde, es ist sehr schlecht um das Thema der Selbstliebe in unserer Gesellschaft bestellt. Ich würde sogar sagen, wir leben in einem Land der Analphabeten, was das Thema Selbstliebe betrifft. Schauen wir in den Duden. Ich habe mir einen Duden zur Hand genommen, habe ich zunächst das Stichwort Selbstliebe gar nicht gefunden. Dann habe ich eine Online-Version des aktualisierten Dudens genommen. Da wurde dann Selbstliebe fast gleichgesetzt mit Egoismus, mit Narzissmus. Und es sind völlig unterschiedliche Dinge. Wir verwechseln da Grundsätzliches. Wir meinen, Selbstliebe ist sowas wie Egoismus, was es absolut nicht ist. Und das heißt, ich sehe in meiner täglichen Praxis Menschen, die an dieser Entfremdung von sich selbst, an dieser harten, entwertenden Beziehung zu sich selbst leiden, dass sie etwas an sich ablehnen, sich selbst verurteilen, sich selbst zum schärfsten Kritiker geworden sind, dass sie sich selbst nicht wirklich lieb haben können. Ich mache mal ein aktuelles Beispiel. Gestern kam eine Patientin zu uns, die sagte, mir fällt es so schwer, in den Spiegel zu schauen, mich anzuschauen und mich zu mögen. Ich kann mich einfach nicht leiden. Und ich glaube, dass die Menschen, die zu uns kommen in die Klinik, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, dass das wirklich ein Symptom ist, das für die ganze Gesellschaft steht, dass wir als Muttersprache nicht Wertschätzung und Anerkennung haben, sondern eher Kritik, Verurteilung, Wettbewerb, Konkurrenzdenken, dass wir tatsächlich in einem Land leben, wo Selbstliebe ein Fremdwort geworden ist und wir nicht wissen und nicht verstehen, was es eigentlich bedeutet und welche Konsequenzen es auch hat, wenn wir statt freundlich, wohlwollend, kritisch, abwertend mit uns umgehen. Das hat Auswirkungen auf unser Erleben und auf unser ganzes Leben.
Das ist ja keine schöne Bilanz, die Sie da ziehen und die Sie diesem Land geben, diesen Menschen, die hier leben oder auch in den westlichen Nationen. Wenn Sie auch sagen, das ist Symptom einer ganzen Gesellschaft, wie die Patientin sagt, ich kann mich einfach nicht leiden. Das ist ja eigentlich ja sehr destruktiv. Dabei meinen wir doch immer, ja, also heute wird ja sehr viel Wert auf Äußerliches gelegt, auf eine perfekte Fassade. Man bläht sich auf oder man stellt sich da. Selbstdarstellung ist was ganz, ganz Wichtiges und da ist eigentlich immer alles perfekt. Sie kritisieren diese Kritikgesellschaft, diese Leistungsgesellschaft. Da habe ich mich aber gefragt, wie war das denn in früheren Jahrhunderten? Ist das nicht irgendwo auch so ein menschliches Grundbedürfnis, etwas zu leisten, leisten zu wollen, über getane Arbeit auch Befriedigung zu erfahren, letztendlich die Schöpfung mitzugestalten und eben nicht nur Produkt, dass wir nicht nur Produkt einseitiger Leistungserziehung sind, weil darauf nehmen Sie Bezug auf diesen Druck, der heute ausgeübt wird, auf das Eltern schon früh und vielleicht nur diesem Leistungsethos nachstreben und das ihren Kindern schon so früh mitgeben. Und Sie sehen da ja auch mit eine Ursache der mangelnden Selbstliebe. Wie ist das, dieses Grundbedürfnis, auch etwas leisten zu wollen, als etwas sehr durchaus Positives? Ist das heute in so eine Schräglage geraten?
Ja, es ist in eine Schräglage geraten. Es ist einerseits schön, dass wir kraftvoll unsere Fähigkeiten, unsere Gaben, unsere Befähigungen zeigen und auch leben dürfen und einen Dienst dadurch an der Welt, an anderen Menschen auch vollbringen. Aber es ist tatsächlich eine Einseitigkeit entstanden, dass wir unseren eigenen Wert daran messen, sozusagen an dieser Leistungsfähigkeit. Ich mache mal ein Beispiel. In unseren Kindergärten und Schulen beginnt es schon, dass Kinder ganz früh verglichen werden, gemessen werden, dass unsere Fehler rot angestrichen werden, dass wir nicht belobigt werden für das, was wir können, sondern immer wieder auf das hingewiesen werden, was wir nicht können, wo andere vermeintlich besser sind. Und dass in uns dann so ein Gefühl entsteht, wir sind noch nicht gut genug. Wir müssten besser sein, wir müssten mehr leisten. Und es ist so eine permanente Grundanspannung, die sich dann zeigt, dass wir das Gefühl haben, es reicht noch nicht. Ich müsste eigentlich noch mehr sein. Es ist noch nicht perfekt, noch nicht gut genug. Und dass wir sozusagen an dieser Grundanspannung leiden und deswegen nie wirklich zur Ruhe kommen, auch in der Freizeit, wie so Getriebene oft wirken. Und darunter ist sozusagen dieses Gefühl von so wie ich bin, bin ich noch nicht gut, ich muss erst noch was leisten, ich muss erst noch was Besonderes zeigen, damit ich liebenswert bin. Also wir verwechseln unser Sein, dass wir von Haus aus wertvoll sind als Menschen mit unserem Tun. Und wir versuchen sozusagen ein qualitatives Leck an Selbstliebe durch ein quantitatives Mehr an Leistung, an Suche nach Anerkennung im Außen zu füllen. Und das gelingt nicht, ja. Also wir können so quasi, wenn in uns ein Mangel an Selbstwertschätzung, an Selbstliebe da ist, den nicht heilen, dass wir mehr leisten, mehr Anerkennung im Außen suchen. Das führt nicht dazu, dass wir zur Ruhe kommen, sondern immer noch mehr getrieben und unruhig sind.
Selbstliebe, Weg der inneren Heilung, so lautet das ganz neu herausgekommene Buch im Harder Verlag von Michael Tischinger. Er ist Psychiater, Psychotherapeut, Chefarzt der Adula Klinik in Oberstdorf. Heute zu Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und ja, ich darf Ihnen alle möglichen Fragen stellen. Und eine wichtige Frage ist natürlich die nach der echten Selbstliebe. Sie wird oft verwechselt mit Egozentrik, mit Narzissmus, schreiben Sie. Viele Menschen in den westlichen Kulturen ist diese Selbstliebe aber derart suspekt und wird auch, wie Sie sagen, nicht deutlich unterschieden. Sie diagnostizieren, dass diese eben auch unterentwickelt ist. Die wahre Selbstliebe als Merkmal, sich selbst liebevoll Aufmerksamkeit zu schenken oder mit sich im Einklang zu sein oder sich eben so anzunehmen, wie man ist. Vor allem auch unter Christen, stellen Sie fest, wird die Selbstliebe oft kritisch beäugt. Im Vordergrund stehen da immer erstmal Nächstenliebe und Gottesliebe und oft vielleicht auch verwechselt mit Selbstinszenierung oder ja mit um sich selbst kreisen, mit Selbstbezogenheit, mit Selbstverliebtheit, also dem Narzissmus. Was ist nun echte Selbstliebe?
Ja, also danke für den Hinweis, dass wir Christen auch aufgefordert sind, ganz besondererweise auch ein gesundes Verhältnis zur Selbstliebe zu entwickeln. Jesus wurde ja gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und er hat geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deine Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Also es ist ein dreifaches Liebesgebot, nicht ein zweifaches, Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe. Und wenn wir diese drei Aspekte, so wie es Jesus uns vorstellt, wirklich leben, dann ist es wie ein Hocker, der auf drei gleich langen Füßen fußt. Ein Hocker, der drei Füße hat, das ist ein stabiler Hocker, der kann Stabilität bieten, darauf kann man sich niederlassen. Ein Hocker, der zwei lange und ein kurzes Bein hat, der wackelt. Und ich glaube, dass auch in unserer christlichen Erziehung manchmal so diese Selbstliebe verwechselt wurde mit, dann bist du egoistisch, wenn du an dich denkst, dann bist du selbstbezogen. Und ich denke, das, was Jesus uns vorgestellt hat, ist etwas anderes wie Egoismus, sondern dass er genau das meint, dass letztlich wir eine freundliche, wertschätzende Haltung uns selbst gegenüber brauchen, als Basis, damit wir auch letztlich andere wertschätzend und gut behandeln können. Also wir können anderen nichts anderes schenken als das, was in uns ist. Wenn wir uns selbst nicht wirklich lieben, wenn wir uns selbst verurteilen und kritisch betrachten, werden wir letztlich auch andere kritisch betrachten und irgendwie verurteilen. Also das Maß, wie ich andere lieben kann, ist das Maß, wie sehr ich auch mich selbst annehmen kann. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also es ist ein Maßstab. Die Selbstliebe wird sozusagen in diesem Gebot auch als Maßstab für die Nächstenliebe angeboten. Also du sollst nicht anstatt deiner selbst die Nächsten lieben oder mehr oder weniger, sondern so wie dich selbst darfst du auch die Nächsten lieben. Also es ist eine Gleichwertigkeit. Und da, glaube ich, gilt es so auch nochmal in unserer christlichen Erziehung zu schauen, haben wir da vielleicht das falsch verstanden, dass wir glauben, wenn Menschen auf sich schauen, auf ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigene Gesundheit, sich nicht selbst mit ihren Bedürfnissen immer an die letzte Stelle stellen, dass das auch ein Ausdruck von einem gesunden Selbstbewusstsein sein kann. Und aber letztlich die Basis bietet, dass wir, wenn wir wohlwollend mit uns selbst sind, auch wohlwollend mit anderen sein können. Wenn wir uns selbst großzügig, milde betrachten, auch anderen großzügig Dinge gönnen können und mit ihnen freundlich sein können. Also für mich ist das so ein Wechselspiel. Und es beginnt eben damit, wie gehe ich mit mir um, wie kritisch, wie selbstverurteilend, wie abwertend oder wie freundlich, wie bejahend, wie friedlich kann ich mit mir selbst sein. Und das, glaube ich, ist etwas, wo noch wachsen darf, weil viele Menschen da ein fehlendes, gesundes Verständnis haben, was es heißt, sich selbst zu lieben.
Also scheinbar ist das gar nicht so einfach und es ist nicht etwas, was man eben naturgegeben mit ins Lebensgepäck bekommen hat sozusagen. Und Sie reflektieren ja auch in dem Buch Ihre eigene christliche Erziehung und der Sie auch erfahren haben, dass es ja einer eher so verwerflich ist, an sich selbst zu denken. Was würden Sie sagen? Sie haben auch Theologie studiert. Sie stammen aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, der schon in mehreren Generationen in der Hand, der ja in ihrer Hand war oder der Väter und sollten diesen Betrieb ja auch übernehmen. Und Sie haben auch selber erfahren, dass, oder was meinen Sie, was würden Sie sagen als Theologe, auch natürlich auch als Arzt, Hat man im Christentum, legt man da zu viel Wert auf Selbstaufopferung, auf Selbstverleugnung, auf Selbstlosigkeit, dass das alles immer zuerst kommen muss? Oder gibt auch die Bibel da eine Vorlage dafür oder das Christentum an sich? Wobei sie ja andererseits jeden Tag feststellen, dass es krankmachend ist, sich selbst zu vernachlässigen.
Also ich glaube, dass die Bibel da ganz klar ist. Dieses Gebot von Jesus hat für mich eine eindeutige Klarheit, eine Schönheit, dass es sozusagen eine Gleichwertigkeit gibt. Natürlich ist gleichwertig nicht immer mit gleichrangig, dass es in bestimmten Situationen das eine gerade wichtig ist wie das andere. Wenn ich zum Beispiel jetzt Vater, Mutter bin von kleinen Kindern, dass dann sozusagen die Sorge um dieses kleine Kind sozusagen sehr im Vordergrund steht und dass sogar damit diese gelebte Nächstenliebe an meinem Nächsten, für den ich verantwortlich bin, sozusagen auch Menschen, Eltern auch dazu führt, dass sie wirklich so erstmal dieses Kind oder das Wohl des Kindes sehen. Und das ist gut so. Das heißt, es gibt immer wieder zeitlich, abhängig davon, eine unterschiedliche Rangfolge, was ist jetzt gerade wichtig, was ist jetzt im Moment im Vordergrund. Aber letztlich ist es gleichwertig. Also die Nächstenliebe, die Gottesliebe, die Selbstliebe, es ist wie ein gemeinsames Gefäß der Liebe, wo diese drei Aspekte dazugehören. Und die Liebe ist sozusagen das Gebot, das uns aufgegeben ist. Und wenn wir die Nächstenliebe grundsätzlich höher achten würden als die Selbstliebe, dann würde sozusagen eine Schräge entstehen. Dann könnte es dazu führen, dass Menschen sich missverständlich aufopfern, auch bitter werden, weil sie denken, ich komme immer zu kurz, die anderen sind immer wichtiger. Also es kann dann durchaus dazu führen, dass Menschen auch in einem wohlgemeinten Sinne sich zurücknehmen. Aber wenn wir uns dauerhaft zurücknehmen und meinen, immer sind die anderen wichtiger, dann kann das dazu führen, dass wir auch spüren, wie wir selber leer werden. Der Bernhard von Clairvaux hat ein schönes Bild so im Verhältnis Nächstenliebe, Selbstliebe mit einer Schale gegeben, die Schale der Liebe. Und er sagt, gib von deinem Überfluss, also lass die Schale überfließen, aber schau darauf, dass diese Schale immer voll ist. Also das heißt, dass wir eingeladen sind, unsere eigene Schale, dass wir selbst auch angefüllt sind, dass wir selbst in uns in einem guten Binnenverhältnis sind, freundlich, liebevoll für uns selber sind und dann von dieser Liebe weiterfließen lassen, aber vom Überfluss, also nicht aus der leeren Schale versuchen, das Letzte noch herauszukratzen, sondern lass überfließen deinen Überfluss, aber sorge dafür, dass deine Schale auch immer voll ist. Und das ist für mich ein schönes Bild, wie Bernhard von Clairvaux im 11. Jahrhundert uns vorstellt, dieses Verhältnis Nächstenliebe, Selbstliebe. Also schau, dass du selbst auch erfüllt bist und lass dann überfließen, aber aus der Fülle und nicht aus dem Mangel.
In Ihrem Buch, Sie ermutigen ja auch immer wieder Menschen, sich selbst anzuschauen, sich selbst einen Weg zu seinem eigenen Selbst zu finden, zu gucken, wie geht es mir eigentlich und wo stehe ich. Und Sie beschreiben ja auch in 52 Geschichten, die Mut machen sollen, Menschen, die eben diesen Weg gefunden haben, über vielleicht auch schwierige Prozesse, die viel Leid auch in ihrem Leben erfahren haben, aber die doch irgendwo immer auch wieder einen Weg zu sich selbst, einen Weg dort heraus, einen Weg auch ja in die Hoffnung gefunden haben und in die Heilung gefunden haben. Wie kann denn so ein Weg der inneren Heilung aussehen? Denn gerade wenn Sie sagen, da ist eine Patientin, die kann sich überhaupt nicht leiden, dann schleppt sie das schon ein ganzes Leben lang mit sich herum, dann hat sie wahrscheinlich, wie man so sagt, gewisse Botschaften, Lügenbotschaften mit im Rucksack, im Gepäck, die sie ja leider nicht so einfach ablegen kann. Wie geht das vor sich?
Ja, es ist tatsächlich ein Weg und es ist ein lebenslanger Weg, aber es gibt klare Schritte, klare Etappen, die zu diesem Weg gehören. Und der erste Weg, Schritt ist sicher dieses Anschauen, was habe ich da in meinem Gepäck, was trage ich da mit mir herum, woher kommt es, dass ich mich nicht anschauen mag, dass ich mich selber im Spiegel gar nicht leiden kann. Und dann kann ich entdecken, dass da in meinem Lebensrucksack Dinge sind wie Verurteilungen meiner selbst, dass ich sage, ich selber habe irgendwann gesagt, du bist doch ein Loser, du bist doch einer, der das Leben nicht hinkriegt, du bist nicht wirklich wertvoll, dass ich Entscheidungen bereue, dass ich meine Biografie nicht annehme. Also heißt, es ist letztlich ein Weg der Aussöhnung, dass wir das, was zu unserem Weg gehört, anschauen und ein Ja finden. Also letztlich ein Danke für alles, was war. Weil oft sind es die schweren Dinge unseres Lebens, die vermeintlichen Hinkelsteine, die sozusagen zum Wegweiser werden wollen, dass Krisen, Krankheiten, Schwierigkeiten letztlich uns an Punkte bringen, wo wir aufwachen, wo wir vielleicht zum ersten Mal anhalten aus diesem Rennen, aus diesem Getriebensein, um uns selbst zu begegnen. Und selbst begegnen heißt erstmal ein Interesse zu haben. Ein Interesse für mich selber. Wer bin ich denn? Was bin ich denn für ein Mensch? Was macht mich aus? Was habe ich für Träume? Was habe ich für Bedürfnisse, für Sehnsüchte, für Fähigkeiten? Also dieses sich interessieren, dass ich mich anschaue, dass ich mir Zeit nehme, mich selber auch kennenzulernen. Und in diesem Kennenlernen entdecke ich dann, da gibt es Schönes, aber da gibt es auch vielleicht Schwieriges. Nicht nur Schokoladenzeiten, sondern auch Schattenzeiten. Und dass ich auch zu meinen Schattenzeiten, zu meinen Begrenzungen, zu meinem, ja, wo ich auch merke, da bin ich nicht perfekt, da bin ich auch unheil, da gibt es auch Dinge, die ich nicht schön finde, so wie Licht und Schatten, wie Tag und Nacht, dass ich beides annehme, dass zu mir, zu meinem Leben, wie zum Leben überhaupt, Helles und Dunkles gehört, Tag und Nacht, Fülle und Leere, also Ebbe und Flut. Und das gehört auch zu mir, es gehören zu mir Zeiten der Dürre, wo ich niedergeschlagen bin, wo ich nicht in der Fülle meiner Kraft bin. Und auch dazu Ja zu sagen. Also so ist dieser Weg letztlich beginnend vom mir selber auch wirklich neugierig, offen mich anzuschauen, das, was ich finde, da ein Ja zu finden, mich auszusöhnen mit Altem, ein Einverstandensein mit meinen Möglichkeiten, aber auch mit meinen Begrenzungen. Und dann in Schwierigkeiten mich nicht zu verurteilen, sondern auch Selbstmitgefühl, Freundlichkeit zu haben und zu sagen, ja, ich weiß, im Grunde bin ich gut, im Grunde bin ich das Ebenbild Gottes, im wahrsten Sinne des Wortes bin ich ein Abbild Gottes. Deswegen, egal was andere Menschen über mich bisher gesagt haben, ich bin von Gott geliebt, ich bin von Grunde auf liebenswert, und aus dieser Gewissheit des ich bin liebenswert und liebensfähig kann ich dann auch so diese Schale in mir anfühlen lassen und auch austeilen, auch Liebe fließen lassen zu anderen hin. Also Selbstliebe ist kein Ersatz für Nächstenliebe, eine gesunde Beziehung zu sich selbst ist kein Ersatz für gelingende soziale Beziehung, sondern ermöglicht es, ist also Voraussetzung, dass dann dieses Spiel der Liebe zwischen mir und anderen fließen kann. Und das ist so ein Weg, wo ich so eben diese Etappen von Aussöhnung mit mir selbst, mich selbst anschauen, mich selbst freundlich begegnen, Ja sagen zu Hellem und Dunklen, auch in schwierigen Zeiten liebevoll, mitfühlend für mich sein, gewiss sein, ich bin ein liebenswertes Wesen, ich bin Abbild Gottes, und aus dieser Haltung heraus kann ich auch andere genauso betrachten, weil auch alle anderen sind Abbild Gottes, und dann entsteht sowas wie Friede in mir selbst und Friede unter den Menschen.
Ich bin im Gespräch mit Dr. Michael Tischinger, er ist Chefarzt der Adula Klinik in Oberstdorf, hat kürzlich ein Buch herausgegeben, zu Selbstliebe als Weg der inneren Heilung, ist Psychiater, Psychotherapeut, viel mit Patienten im Kontakt, und unter anderem schildern sie auch 52 Geschichten in ihrem Buch, ja, in denen sie Mut machen, in dem sie erstaunliches Berichten, authentisches Berichten von Menschen, die von der Selbstablehnung zur Selbstannahme gefunden haben. Sie berichten zum Beispiel von einem, der schreibt oder der auf die Formel gekommen ist, ja, dass Leid ja eigentlich Schmerz mal Widerstand ist. Das heißt, das Leid vergrößert sich in dem Moment, wo man jahrelang gegen dieses Leid ankämpft oder gegen diesen Schmerz ankämpft, es nicht wahrhaben will, es aus der Lebensgeschichte heraushaben will. Das ist das ja, was Sie gerade gesagt und geschildert haben, wenn Sie sagen, da gibt es natürlich auch dunkle Seiten in meinem Leben, und wenn ich die nicht annehme, dann werde ich sie mit mir herumschleppen und ich werde nicht zu einem inneren Frieden kommen. Oder Sie beschreiben auch ganz schön eine Geschichte von zwei Frauen, die sich als Betroffene treffen und die dann entdecken, wie wichtig es ist, also die in sich, also die Freundschaft schließen, weit aber auseinander sind, und dann, als sie jeder wieder nach Hause geht, sie haben also einen Aufenthalt in einer Klinik gemeinsam verbracht, gründen sie eine Telefon-WG Und es gehört zur täglichen, der Austausch gehört zur täglichen Routine. Sie verabreden sich und diese gemeinsame Telefonzeit, beschreiben Sie, ist wie zum Medikament geworden. Ja, es ist die Geschichte, die Sie, glaube ich, überschreiben mit dem Begriff Heilmittel Mensch. Was fällt Ihnen spontan ein, welche Geschichte, die Ihnen auch besonders nahe gegangen ist, Herr Dr. Tischinger?
Ja, letztlich sind alle 52 Geschichten, die mich selber im Herzen berührt haben. Also es sind die Geschichten, die in mir etwas ausgelöst haben. Und das ist sozusagen auch, warum ich diesen Weg der Geschichten gewählt habe, weil es letztlich darum geht, dass wir uns vom Herzen reichen lassen, dass wir nicht irgendwie Fakten hören, die unseren Kopf sozusagen mit Informationen füttern, sondern es sind diese individuellen Geschichten, die sozusagen an den Verteidigungslinien vorbei unseres Gehirns hinein ins Herz sprechen. Und ich glaube auch, Jesus hat immer in Gleichnissen, in Geschichten, in Bildern gesprochen, weil durch diese Geschichten reicht es tief in uns etwas, was uns im Herzen ansprechen kann. Und deswegen sind letztlich alle 52 Geschichten, die ich da aufgeschrieben habe, Geschichten, die mich berührt haben, die mein eigenes Herz erreicht haben, wo ich gespürt habe, da berührt etwas von der Geschichte eines anderen Menschen meine eigene Geschichte. Also wir gehen in Resonanz. Und das ist ja das Schöne, wenn wir unser Herz öffnen füreinander, dass wir dann spüren, das, was ein anderer uns ehrlich erzählt, das kann uns deswegen in uns Resonanz auslösen, weil es einen Teil in uns gibt, der da eine Entsprechung gibt, der vielleicht etwas Ähnliches kennt, der vielleicht auch einen Schmerz kennt, ein Gefühl von Verlassenheit, eine Angst kennt. Und da, wo wir sozusagen unser Herz öffnen für die Geschichten des Lebens, und das Leben ist voller Geschichten, unsere eigene Geschichte, aber auch die Geschichten anderer Menschen, da, wenn wir so mit einem offenen Herzen da sind, spüren wir, da wird uns was Wesentliches geschenkt. Da spüre ich, da verbindet uns etwas, so wie dieses Beispiel der beiden Frauen, die bemerkt haben in diesem Begegnen, ja, die andere erlebt etwas Tiefes, genauso wie ich, und sie ist mir wie ein Heilmittel, weil sie mich versteht. Indem sie mich, also mich hört, mich sieht, beruhigt sich etwas in mir. Meine Angst wird weniger, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und ich habe diese beiden Frauen auch kürzlich erst wieder gesehen. Sie waren bei uns in der Klinik zum ehemaligen Treffen. Und es ist jetzt 2 Jahre, dass sie tatsächlich jeden Tag morgens sich anrufen, sich erzählen, sich zuhören, und sie sagen, das ist wie eine gute Medizin. Wir haben dadurch Kraft, Mut, beide leben alleine, beide sind alleinstehend, der eine ist verwitwet, der andere ist Single. Das heißt, sie spüren, auch wenn wir letztlich nicht uns täglich sehen können, weil wir so weit auseinander leben, können wir aber durch dieses uns hören, dieses Telefonieren uns Mut machen, jeden Tag am Beginn des Tages uns einschwingen und sagen, lass uns gemeinsam diesen Tag beginnen, lass uns das Beste aus diesem Tag machen, und wir denken einander, wir segnen einander, wir sagen uns gute Worte, und dafür sind wir Menschen da, dass wir eben uns nicht allein zurückziehen in unsere Kapsel, sondern wirklich in Verbindung sind mit anderen Menschen, in ehrlichen, unterstützenden Beziehungen. Und das ist möglich, wenn ich eben selbst freundlich mir sein kann, dann kann ich auch dem anderen freundlich sein. Das ist das, was die beiden jetzt seit 2 Jahren tun, täglich sich unterstützen, sich selbst gut zu sein, aber auch anderen gut sein zu können. Und das macht Mut. Das macht Mut, dass es möglich ist, wo Menschen eigentlich allein sind, alleine leben, sich bisher einsam gefühlt haben, dass sie heraustreten aus der Einsamkeit und sich verbinden, wo sie spüren, da ist jemand, der mich versteht, den ich verstehen kann, und wir können uns ermutigen, wir können zur Medizin werden. Paracelsus, der Vater der westlichen Medizin, hat gesagt, der Mensch ist des Menschen Medizin und die höchste Arznei ist die Liebe. Und das stimmt auch heute noch.
Das ist schön ausgedrückt, die höchste Arznei ist die Liebe. Ja, oder auch, wenn Sie so sagen, dass es wichtig ist, sich vom Herzen erreichen zu lassen, an den Verteidigungslinien des Gehirns vorbei, die manchmal vielleicht etwas harsch sind. Ja, vielleicht haben Sie sich auch erreichen lassen in Ihrem Herzen von dem einen oder anderen, was Sie jetzt hier gehört haben, liebe Hörer. Ich darf Sie einladen, sich auch hier in der Sendung mit Ihren Fragen zu Wort zu melden, bei uns jetzt anzurufen unter der 089-517-008-008. Oder wenn Sie vielleicht aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Vielleicht können Sie uns auch berichten, von Ihrem Weg der inneren Heilung oder wenn Sie vielleicht noch ganz am Anfang stehen und gar nicht wissen, wie Sie den gehen sollen, dann sind Sie natürlich ebenso eingeladen zu fragen oder vielleicht auch ja, Ihr Problem zu schildern. Und mit auf den Weg will ich Ihnen auch noch vielleicht das geben, was Herr Dr. Tischinger am Ende den Lesern mit auf den Weg gibt, nämlich die 5 heiligen Fragen. Er lädt dazu ein, jeden Tag ein Stück der Weges der inneren Heilung und der Dankbarkeit zu gehen, einen Tagesrückblick zu halten und sich zu fragen, was habe ich denn heute eigentlich erlebt? Und dann weiter zu fragen, was will mir das sagen? Oder was lehrt es mich auf einer tieferen Ebene? Und wie hilft mir diese Erfahrung auch, mich selbst mehr zu lieben? Und wie hilft mir diese Erfahrung auch, andere mehr zu lieben? Das ist natürlich jetzt ein ganzes Bündel von Fragen, aber letztendlich geht es eben darum, was war heute? Wo kann ich dankbar auf diesen Tag schauen? Was sagt mir das? Kann ich mich in Gottes Hände vertrauensvoll geben und auch alles annehmen, was heute war? Ja, Sie können uns jetzt gerne erreichen. Nach der Musik geht es hier weiter mit der Lebenshilfe zum Thema Selbstliebe, Weg der inneren Heilung. Ich bin im Gespräch mit Dr. Michael Tischinger, Chefarzt der Adula Klinik. Und mein Name ist Anjuta Engert. Gib von deinem Überfluss, aber schau darauf, dass deine Schale auch immer gefüllt ist. Das hat Dr. Tischinger zitiert von Bernhard von Clairvaux als einfach anschauliches Beispiel, wie es am besten um die Selbstliebe bestellt ist. Ja, dass die Selbstsorge und Fürsorge ganz wichtig ist und daraus erst auch der Weg der Nächstenliebe dann gehen kann. Ich bin im Gespräch mit Dr. Michael Tischinger, Chefarzt der Adula Klinik, heute über sein Buch Selbstliebe, Weg der inneren Heilung. Jetzt haben uns schon mehrere Anrufer erreicht. Als ersten darf ich den Herrn Bernardus begrüßen aus Augsburg. Ich begrüße Sie.
Wunderbar.
Ihre Frage.
Ich wollte kurz sagen, es spricht mich sehr an, das Thema. Und zwar bin ich auch deswegen aufgeregt und kann nicht so reden, so frei reden, weil ich eine ganz brutale Vergangenheit hatte. Und zwar, ich möchte jetzt heutzutage sagen, mein Leben teilt sich in 3 Teile. Und zwar die ersten 16 Jahre habe ich Ablehnung, Ignoranz, Verlassenheit, Einsamkeit erlebt in massivster Weise. Und dann mit circa 16 habe ich Christus erfahren. So sehr hat ein Priester über mich gebetet im Heiligen Geist, wo ich dann quasi am anderen Tag wie Hai von meinen Schulkameraden erschienen bin. Und diese Liebe, weiß ich, trägt mich bis heute durch. Und der zweite Teil ging so, ich habe dann mit ca. 20 eine Therapie gemacht und habe mich angeschaut und habe über 10.000 Seiten nur über mich geschrieben. Und jetzt bin ich dran, meine Erfahrungen, die ich habe und die Heilungen, die ich erlebt habe, weiterzugeben, anderen weiterzuschenken. Und einfach, ich habe so viel selber entdeckt und erwunden, aber ich merke auch, bei mir ist es sehr schwer, immer wieder ecke ich an, wenn ich sage, ich liebe mich selber oder dann Dinge mache, was mir entsprechen und nicht anderen. Und dann ecke ich bei anderen Leuten oft an, aber mich trägt letztlich die Liebe Christi seit diesem ersten Mal. Und das macht mich frei und unabhängig von Menschen, von Menschenliebe. Und jetzt kann ich unter eremit-bernardus.de meine Lebensberatung anbieten. Und das ist meine Aufgabe jetzt, auch von Christus habe ich das erlebt und erfahren, das soll ich machen, weil ich so viele tausend Erfahrungen gemacht habe. Und das sind so, wollte ich einfach mitteilen, also wie auch viele Therapeuten zu mir sagten, nicht die Methode heilt eigentlich, sondern der Mensch und die Liebe, wie der Herr, Ihr Kollege, das gesagt hat im Vortrag.
Der Dr. Tischinger.
Ja, genau. Ich kann meinen Namen nicht merken. Aber ich bin sehr aufgeregt, weil ich so blockiert bin, von früher noch. Jetzt ins Radio erst recht. Aber
das merkt man Ihnen aber gar nicht an.
Aber ich bin innerlich also aufgeregt.
Reden Sie ja ganz.
Da rede ich Sachen, was ich einfach. Ja, genau. Und das wollte ich einfach sagen. Und es macht mich Freude. Jetzt biete ich eigentlich meine Lebensberatung unter eremit-bernardus.de an. Und da merke ich auch wieder, wenn ich das anbiete, lebt Widerstand von verschiedenen Seiten.
Vielleicht gehen wir weiter an Herrn Tischinger. Vielleicht geben wir das einfach weiter an Herrn Tischinger.
Ja, danke. Das ist ja jetzt ein Erfahrungsbericht, das ist erstmal keine Frage, aber ich denke, was Sie schildern, ist vielleicht doch auch die Ermutigung für alle Hörer drin, dass sozusagen auch wenn jemand Schlimmes in seiner Geschichte erlebt hat, dass er sagt, ja, ich habe Ablehnung erlebt, ich habe Schlimmes erlebt, dass es doch möglich ist, damit zurechtzukommen, das zu bewältigen. Ich habe mich gerade erinnert gefühlt an einen Patienten, der mir gesagt hatte, Michael, ich habe ganz lange geglaubt, meine schlimme Vergangenheit ist wie ein Riegel, der mir die Tür in eine gute Zukunft verschließt. Aber ich habe gemerkt, nein, es ist der Schlüssel, der sozusagen mir die Tür in die Zukunft öffnet, wenn ich einen guten Umgang finde mit meiner Vergangenheit. Also wenn ich so quasi meine Vergangenheit anschaue, da ein inneres Ja finden kann, das sozusagen bearbeiten kann, dann ist diese Krankheit oder diese Geschichte, die Vergangenheit letztlich der Schlüssel, der mir den Weg aufschließt in ein bewusstes, waches, achtsames, liebevolles Leben. Das, glaube ich, ist auch die Geschichte von unserem Hörer, dass es möglich ist, dass wir sozusagen verwandelt werden können. Das sind ja auch die biblischen Geschichten, dass Jesus Menschen verwandelt hat, geheilt hat und dass das auch heute noch möglich ist, dass da, wo wir Schlimmes erlebt haben, wir nicht in diesem Opferbewusstsein gefangen bleiben müssen, sondern wir uns wirklich lösen dürfen und manchmal braucht es therapeutische Hilfe, wie es auch dieser Hörer berichtet hat, um einen Weg gehen zu können, der sozusagen einen guten Weg, eine Zukunft bietet. Und das ist ja auch eine ermutigende Geschichte. Danke für Ihr persönliches Zeugnis.
Ja, ich möchte mich auch bedanken, dass Sie sich gemeldet haben, dass Sie uns das mitgeteilt haben. Bitte. Gottes Segen Ihnen. Alles Gute auf Ihrem Weg, Eremit Bernardus. Auf Wiederhören.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Ja, weiter geht's mit Frau Wermling. Sie haben uns erreicht. Ich darf Sie jetzt hier begrüßen in der Lebenshilfe.
Ja, guten Tag. Guten Morgen, Frau Wermling. Guten Morgen. Jetzt habe ich Ihren Namen vergessen. Ja, ich bin auch psychisch krank und ich habe herausgefunden, dass Freunde so wichtig sind. Ich habe jetzt eine Freundin, die ist total nett, die kann ich immer anrufen, wenn ich Probleme habe. Und das hatte ich vorher nicht, also bevor ich krank wurde, hatte ich keine Freunde. Aber als ich krank wurde, hatte ich auf einmal ganz viele Freunde. Das fand ich so toll. Ich hatte auch eine schwere Vergangenheit, aber das hat doch jeder psychisch Kranke. Und dann, ich hatte mit dem Priester darüber gesprochen, und er hat mich gefragt, ob ich mich denn leiden möchte. Ich sage, ja, ich bin ein toller Kerl. Das fand ich auch gut, dass man zu sich selbst gut sein muss. Ne?
Ja. Ja, da beschreiben Sie genau das, was Herr Tischinger ja auch beschrieben hat und bestätigen das. Also da fällt mir jetzt das Heilmittel Mensch ein. Wenn Sie sagen, Sie waren krank, davor hatten Sie eigentlich keine Freunde, aber in der Krankheit haben Sie etwas gefunden, vielleicht den Schlüssel auch zu den anderen Menschen und sich da auch verstanden zu fühlen. Herr Dr. Tischinger.
Ja, und es ist tatsächlich so, dass oft Krankheiten es sind, die uns so aufreißen, wo plötzlich so ein äußerer Panzer oder eine Fassade aufgerissen ist und wir durch diese Verletzlichkeit unseres Lebens so offen und empfänglich sind und dann zum Beispiel andere Menschen begegnen, vielleicht auch eine Krankheit haben oder durch eine Krankheit gegangen sind und spüren, dass wir uns ehrlich begegnen, uns authentisch sehen und dass wir wirklich spüren, das ist eine neue Qualität, wo wir nicht bloß eine Scheinfassade zeigen und uns sozusagen äußerlich begegnen, aber nicht wirklich berühren. Und das sind oft Krankheiten oder Krisen, wo wir durchgehen. Genau diese Öffnungen, wo Menschen sich dann erstmalig auch anvertrauen oder Hilfe holen und spüren, jawohl, das sind andere Menschen mit mir auf dem Weg. Das ist auch das Prinzip der Selbsthilfegruppen, dass Menschen, die ein gemeinsames Thema haben, sich begegnen, sich austauschen, sich Hoffnung machen, sich verstehen, sich unterstützen und da wachsen tiefe Beziehungen und Freundschaften. Und was ist das für ein Segen, wenn wir einander wirklich so ehrlich begegnen dürfen, Unterstützung erfahren, uns gegenseitig zum Geschenk werden. Das ist wunderbar und es freut mich zu hören, dass auch diese Hörerin das selbst so erlebt hat. Ja, vielen Dank für Ihr Zeugnis.
Ja, vielen Dank Ihnen. Alles Gute weiter auch auf Ihrem Weg. Ganz viel Mut und Kraft, dass Sie das weiter so gut auch machen können. Auf Wiederhören, Frau Wermling.
Ja, auf Wiederhören.
Weiter geht's in die Oberpfalz und da bin ich jetzt verbunden mit Frau Ederer. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott, da ist Ederer Betty. Also es ist so, Herr Doktor, mich beschäftigt die Selbstliebe schon ganz lang, über 20 Jahre. Ich bin heute 68 Jahre und habe 3 Kinder und habe auch eine Landwirtschaft gehabt. Und nachher in einem bestimmten Alter erkennt man, dass in dir etwas krank ist. Und zwar, also man kriegt zwing Anerkennung oder zwing Liebe, hat man sich selber gegeben und nachher hat man sich immer einen Druck gemacht und dass man von außen irgendetwas kommt. Aber es kommt eigentlich nichts. Und nachher habe ich eigentlich den Weg zur Meditation gefunden. Und das mache ich jetzt schon ganz lang. Bin im Kloster gewesen, oft immer im Jahr 2-3 Mal. Aber was könnte sie da sagen? Aber das ist immer ein Weg. Ich werde nicht fertig damit. Mit der deshalb.
Ja. Ja, ich habe einen Impuls, Ihnen darauf zu antworten. Ich kann Sie sehr gut verstehen, so wie Sie das schildern, dass Sie so viel geleistet haben. Ich kann das ahnen, 3 Kinder großgezogen. Die Landwirtschaft ist, das ist immer ein herausforderndes, anstrengendes Arbeitsgebiet. Sie haben gesagt, Sie haben viel geleistet und versucht, Anerkennung im Außen zu bekommen, sich auch Druck gemacht und haben aber irgendwie gespürt, Sie brauchen einen neuen Weg und sind diesen Weg der Meditation gegangen. Meditation, das Wort Meditation kommt ja von Medi, Mitte, also der Weg in die Mitte. Genauso wie Medizin, da steckt auch das Wort Medi, Mitte drin. Medikament, das Heilmittel, ist das, was in die Mitte führt. Das heißt, der Weg ist, den Sie jetzt beschritten oder auch erzählen, ist, dass Sie von ich suche die Anerkennung im Außen wegkommen zum ich wende mich nach innen in meine eigene Mitte und entdecke, dass in meiner Mitte, jetzt sage ich mal, Gott selbst wohnt, dass ich selbst Gottes geliebtes Kind bin und dass Gott mich nicht fragt, was hast du geleistet, wie sehr hast du dich angestrengt, sondern Gott viel barmherziger und viel gnädiger ist. Also diese Hinwendung durch die Meditation oder durch eine beseelte Medizin, den Weg nach innen in unsere Mitte. Die Mitte ist für mich so quasi auch der Ort in uns, wo die Seele wohnt. Seele auch vielleicht auch als Bild für der Gott in uns, dass wir spüren, da wo ich mich auf diese seelische Qualität beziehe, wo ich spüre in mir, ich komme zur Ruhe, weil ich merke, mein Sein, mein Wert hängt nicht am Leisten und am Tun, sondern Gott hat mich gewollt an meinem Sein, dass ich da bin, dass ich sein darf, dass ich geschenkt bin. Also das ist mein eigentlicher Wert. Ich muss gar nicht mir es erst verdienen. Das ist ja auch die Erlösung. Du bist schon erlöst. Du musst nicht erst anstrengen, sondern du bist schon als erlöster Mensch sozusagen von Gott auserwählt. Letztlich ist das wie eine Befreiung, wenn wir tatsächlich erfahren und spüren, es stimmt, ich bin gut, ich bin in mir Liebe, ich bin wertvoll und das ist nicht durch ein noch mehr an Druck und ein noch mehr an Leisten oder Anerkennung bekommen zu erhalten, sondern ja, dieser Weg nach innen in die Mitte, da kann Meditation helfen, zu spüren, es ist etwas wie ein Friede in mir da, wenn ich mich so wie ich bin lasse. Meister Eckhart, das ist ein Mystiker, der diese Meditation im christlichen Sinn, auch die Kontemplation auch vertritt, der sagt, finde dich und da, wo du dich findest, da lasse dich. Also lasse dich, dann schraub nicht an dir herum. Versuch dich nicht zu verändern, dich anders haben zu wollen, sondern begegne dir. Und so wie du dich findest, lass dich gut sein. Du bist Gottes Ebenbild. So wie du bist, bist du gut, bist du wertvoll, in Ordnung. Und da kann etwas in uns in Ruhe kommen, in Frieden kommen. Das ist so der Weg der Selbstliebe, auch nach innen zu gehen, uns wahrnehmen und unser Gutsein, unsere inwendige Liebe zu spüren.
Sehr schön, Herr Doktor, ich sage Ihnen von ganz gut. Genau ist das, das, was mich immer beschäftigt. Aber man ist nicht fertig, verstehen Sie? Das kann man nicht in der Hand festhalten.
Ja, ich bin da ganz bei Ihnen. Das ist ein lebenslanger Weg. Also wir können das nie fest, aber wir können immer wieder so also diesen Kontakt zur Mitte, zu diesem
immer wieder, ja, immer
finden.
Wieder.
Immer wieder. Es ist ein lebenslanger Weg für mich, genauso wie für Sie, für uns alle.
Vielen Dank, Frau Ederer, auch schön, dass vielleicht auch nochmal ein besonderes Augenmerk drauflegen. Ja. Vielen Dank, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Alles Gute Ihnen vor allem und Gottes Segen und auch immer wieder den Mut weiterzumachen und nicht zu meinen, ja, wenn es jetzt einmal schon so war, als hätte man das jetzt so verinnerlicht und dennoch kommen immer wieder Situationen und man muss diesen Weg immer wieder auch neu gehen. Das bleibt uns wahrscheinlich allen nicht erspart. Alles Gute Ihnen. Ja, auf Wiederhören.
Jawohl, sehr schön.
Ja, weiter geht's dann nach Bingen am Rhein. Und da bin ich jetzt verbunden mit Frau Schleider. Ich begrüße Sie herzlich.
Ja, ich begrüße Sie auch alle sehr herzlich. Grüß Gott. Es geht auch um das Thema Selbstliebe. Ich habe vor 7 Jahren auch in einer sehr schwierigen Situation persönlich gestanden durch die Trennung von meinem Mann. Und es war die Situation, dass wir zusammen an einer Schule gearbeitet haben und er ein Verhältnis mit einer Arbeitskollegin angefangen hatte. Das heißt, ich habe in einer Situation gelebt, wo wir uns alle 3 täglich gesehen haben. Und es war ganz, ganz schwierig. Und ich habe in der Zeit auch sehr, ja, ich war eigentlich meiner selbst fremd. Ich weiß noch einen Eindruck, als ich in den Spiegel geschaut habe, mir selbst in die Augen geschaut habe, wo ich gedacht habe, wo bist du eigentlich? Ja, wer guckt mich da an? Und habe dann auch durch therapeutische Hilfe in dem Fall ganz viel an mir arbeiten müssen, vor allem an der Selbstliebe, weil ich immer Stimmen in mir hatte, das hast du verbockt, das hast du falsch gemacht, was machst du denn schon wieder? Und ich habe gespürt, wenn ich andere Menschen lieben will, kann ich so nicht mit mir umgehen. Ich kann nur dann anderen Liebe schenken, wenn ich mich auch selbst annehme, wenn ich selbst liebevoll mit mir umgehe. Und das war also ein ganz, ganz langer Weg. Damals hat mir auch viel von Louis Hay, heilende Gedanken, die geholfen. Da bin ich jetzt weg, weil ich dann auch wieder zum christlichen Glauben zurückgefunden habe, aber diese Selbstannahme und diese Selbstliebe und dann dieses Gebot von, also Gottes Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Da ist mir eigentlich nach langer Zeit aufgegangen, dass die Reihenfolge eigentlich ist, Gott lieben. Und wenn ich den Nächsten wie mich selbst lieben soll, kommt an zweiter Stelle erstmal die Selbstliebe. Also erst wenn ich mich selbst annehmen kann, mir selbst ja auch Fehler verzeihen kann, dann bin ich eigentlich erst in der Lage, auch dem, der mir begegnet, zu verzeihen. Und im Schuldienst begegnet einem diese Situation ja immerhin, auch vor allem in den Schülern. Und das ist ja sehr, sehr notwendig. Und von daher ist für mich so die Reihenfolge Gottesliebe, die Selbstliebe, die gemeint ist, eben nicht der Egoismus, sondern diese gesunde Selbstliebe. Und aus der fließt die Nächstenliebe natürlich heraus. Und dann war ja auch schon das Bild von Bernhard von Clairvaux mit dem überlaufenden Brunnen. Es gibt ein wunderschönes 8-zeiliges Gedicht von Konrad Ferdinand Meyer. Das würde ich ganz schnell vorlesen. Es ist nicht lange. Das heißt der römische Brunnen. Und es heißt, aufsteigt der Strahl. Und fallend gießt er voll der Marmorschale rund. Die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut, und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Ja.
Das ist richtig schön. Vielen Dank, dass Sie uns das so mitteilen. Und ja, man merkt, das ist nochmal was ganz anderes, wenn Sie das persönlich schildern, weil Sie es erlebt haben. Wir können natürlich hier viel sagen und man kann das in einem Buch lesen und man kann dann in den Impuls bekommen. Aber umso schöner ist es, wenn man dann vielleicht auch hören darf, das hat auch funktioniert. Andere Menschen haben das so erfahren in ihrem eigenen Leben und dann ist das was ganz Besonderes. Vielen Dank, Frau Schleider, vielleicht auch Herr Dr. Tischinger dazu.
Ja, also ich bin auch ganz berührt von Ihrer Geschichte, aber auch dieser schöne Text, den zu hören. Und Ihre Geschichte hat mich erinnert an die Geschichte einer Patientin, die ich begleiten durfte, die Ähnliches erlebt hat, als nach fast 30-jähriger Ehe ihr Mann sie verlassen hat wegen einer Jüngeren. Und sie war sehr katholisch sozialisiert und für sie war das eine Katastrophe, dass ihre Ehe in die Brüche ging. Und sie hat lange gehadert, was habe ich falsch gemacht und wie kann ich meinen Mann zurückbekommen, bis sie letztlich auch diesen Weg der Selbstliebe gehen konnte und gemerkt, dass sie aufhören muss, sich selbst Vorwürfe zu machen, sondern gerade in diesem Schmerz der Trennung mit Mitgefühl sich betrachten. Sie hat mir dann später einen Brief geschrieben. Darin hat sie beschrieben, dass ihr am meisten hilft, jetzt mit dieser Trennung zurechtzukommen, dass wenn dieser Schmerz über die Trennung hochkommt, und er kam auch 2-3 Jahre später immer noch hoch, dass sie in solchen Momenten mit sich selbst mitfühlend blieb, den Schmerz annahm, sich selbst Trost zusprach, sich nicht verurteilte und dass sie gespürt, dass sie so wieder in inneren Frieden finden konnte. Und da, wo eben etwas Schmerzliches passiert, eine Trennung zum Beispiel, da gilt es in dieser Phase sozusagen uns nicht noch zu verurteilen und zu sagen, du hast alles verbockt und du bringst nichts hin, sondern da freundlich zu bleiben, Mitgefühl zu haben für uns, diesen Schmerz zuzulassen, aber durch ihn hindurch zu gehen. Und Mitgefühl ist sozusagen die Antwort des Herzens auf den Schmerz, wo wir einem anderen Menschen schenken, dass wir Mitgefühl mit einem anderen Menschen, mit seinem Schmerz haben. Aber Selbstmitgefühl heißt, dass wir auch selber mit unserem eigenen Herzen, unserem eigenen Schmerzen freundlich begegnen dürfen. Und sie haben das offenbar auch leben dürfen und auch ihnen, es klingt so, als sei ihnen das gelungen, dass sie wirklich jetzt auch über so eine schmerzliche Erfahrung hinweg zur Selbstliebe finden konnten. Und ja, vielen Dank für ihr bewegendes Zeugnis, und das macht, glaube ich, vielen Mut, die in Beziehungskrisen oder Trennungen leben und sagen, ja, es gibt einen Weg in Schmerz, da auch hindurchzukommen, und dass es dann Selbstmitgefühl, Freundlichkeit für uns selbst braucht.
Ja, danke, und ich will betonen, es ist ein Weg, ne? Es ist kein Status, der bleibt, es ist jeden Tag aufs Neue, die Selbstliebe zu leben, ne? Die Selbstliebe, die Gottesliebe und die Nächstenliebe.
Ja, sagen wir ja,
wie zu das auch Ihnen, die Hörerin. Ja, genau. Und sind wir nicht verzweifelt, dass es so ist, sondern nehmen das an im positiven Sinn, dass wir das jeden Tag wieder vielleicht auch neu starten, erfahren und gestalten dürfen. Vielen Dank, Frau Schleider. Alles Gute Ihnen. Gottes
Danke
Segen.
Danke Ihnen auch.
Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, weiter geht es. Eine weitere Hörerin darf ich begrüßen, und sie ist im Saarland, und es ist die Frau Barré. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich noch drankomme.
Ja, wir haben noch Zeit für Sie. Wir sind gespannt, was Sie uns zu sagen haben.
Es gab eine lange Zeit in meinem Leben, in der ich mich selbst nicht annehmen konnte. Und irgendwie kam ich dann auf meiner Suche zu Martin Buber, der sagt, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Damit konnte ich leben und arbeiten. Und war aber immer unruhig und sagte, ich wäre so gern Hans und bin nur ein Hänschen. Dann kam eine Zeit, in der ich mit Hänschen einverstanden war. Ich dachte, Hänschen spürt und fühlt viel mehr als alle anderen. Und irgendwie kam ich dann wieder zurück. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das wollte ich dazu sagen.
Vielen Dank, Frau Barré. Und auch dazu vielleicht Herr Tischinger.
Ja, Frau Barré, auch was Sie uns zur Verfügung stellen, ist ermutigend, dass es möglich ist, dass eine lange Zeit in unserem Leben wir vielleicht uns schwer tun, uns anzunehmen, wir anders sein wollen, wir ein anderer, ein größerer, ein besserer, ein reiferer Mensch sein wollen. Und dass da, wo wir sagt, ja, ich bin Hänschen und ich söhne mich aus mit dem, was ich bin. Ich mache mich nicht kleiner, nicht größer, nicht anders, sondern ich sage ja zu mir, dass das wie so ein Paradox der Veränderung ist, indem ich mich nicht mehr anders haben will, dass dann etwas sich verändert in mir, dass etwas tatsächlich dann zur Ruhe kommt und ich spüre, ja, das ist der Weg der Selbstannahme, dass ich dann, so wie ich bin, mich gut heißen kann. Und ich nicht sozusagen mich im Wettstreit mit anderen, sind andere größer, kleiner, besser messen muss, sondern ich darf zu meiner Einzigartigkeit Ja sagen. Und diese Selbstannahme ist ein wesentlicher Baustein auf diesem Weg der Selbstliebe. Und da haben Sie uns ein Zeugnis gegeben, es ist möglich, auch wenn wir lange Zeit in unserem Leben hadern und uns anders haben wollen, es ist möglich, dann ein Einverstandensein mit unserem So-Sein finden zu können. Und Dankeschön für Ihr bewegendes Zeugnis.
Ja, ich bedanke mich für Ihr großes, großes Einfühlungsvermögen.
Vielen Dank, Frau Barré. Da haben Sie auch nochmal eben diesen neuen Aspekt gebracht, weil es wahrscheinlich irgendwo jeden Menschen in seinem Leben betrifft, wo er denkt, ja, wäre ich doch ein anderer oder wäre ich doch viel erfolgreicher und viel größer und viel bedeutender und viel wichtiger. Vielen Dank, alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören, Frau Barré.
Vielen Dank.
Ja, weiter geht es nach Oberbayern und ich bin dort jetzt mit Frau Müller verbunden. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich das sagen soll. Also erstens einmal der Herr Doktor, der spricht so wunderbar, ja, so warm. Hm. So eine Selbstablehnung, die kann doch ganz tief in einem stecken. Also bei mir liegt das schon so lange zurück und eigentlich wollte ich immer nur geliebt werden, bin eigentlich nur mehr oder weniger missbraucht worden. Und ich bin jetzt seit einigen Jahren so krank geworden, körperlich krank, habe eine ganz schlimme Schmerzerkrankung und mir kann kein Arzt helfen, auch keine Medikamente. Ich vertrag fast nichts mehr und bin fühle mich so schutzlos, irgendwie. Ja, auf jeden Fall, wenn ich sie dann so höre, und ich habe selber schon viel darüber nachgedacht, das kann doch ein ganz tiefer seelischer Schmerz sein, der sich so äußert. Also sowohl, ich habe so nachgedacht, ich glaube, dass ich meinen Körper und einfach gar nicht mehr richtig angenommen habe. Und ich möchte so gern wieder da zurückfinden, aber das ist äußerst schwer.
Ja, Frau Müller.
Jetzt mal den Herrn Doktor hören, was Sie hat gesagt.
Ja, Frau Müller, das, was Sie sagen, ich halte das sehr wahrscheinlich für möglich, dass tatsächlich ein seelischer Schmerz sich da auch mitteilt in dem körperlichen Schmerz. Wir wissen aus der Schmerzforschung, dass gerade chronifizierte Schmerzen sehr häufig einen großen psychischen, seelischen Anteil haben und dass sie offensichtlich jetzt viel auch medizinisch schon versucht haben. Und ich würde sie ermutigen wollen, diesem seelischen Anteil Raum zu schenken. Vielleicht ist auch eine psychosomatische Behandlung in einer Klinik für Sie auch ein Weg, den Sie wagen wollen. Ich erlebe das in meiner Praxis sehr, sehr häufig, dass da, wo Menschen ihrem körperlichen Schmerz begegnen, dass sie spüren, dass da eigentlich ihre Seele sich mitteilt, dass der Schmerz letztlich ein Ruf der Seele ist, ein Ruf der Seele von ganz innen, etwas zu sehen, etwas wahrzunehmen, etwas in die Hände zu nehmen, etwas zu betrachten, mit etwas in Frieden zu kommen. Also ich möchte Sie einladen, diesen Schmerz nicht als feindlich zu betrachten, sondern vielleicht als ein erweiterter Freund, dass da Ihre Seele über den Schmerz, den körperlich erlebten Schmerz, letztlich von innen heraus ruft und Sie sich Unterstützung holen sollten. Vielleicht ist es eine psychosomatische Klinik, aber bitte sprechen Sie da mal vor Ort mit einem Fachmann, wie er das einschätzt. Aber das, was Sie so erzählen, klingt danach, dass Sie da vor allem eine psychosomatische oder psychotherapeutische Unterstützung in Anspruch nehmen sollten, wo eben die Ganzheit des Menschen gesehen wird. Nicht nur Schmerz ist gleich Körper, organische Beschwerden, sondern es ist die Seele, die sich da mit äußern kann. Also ich würde Sie ermutigen wollen, schauen Sie, dass Sie jemanden haben, finden, der aus psychosomatischer Sicht Sie da berät und dass Sie vielleicht sogar auch den Weg in eine Klinik gehen.
Aber das ist jetzt keine Seltenheit, was ich geschildert habe.
Das, was Sie beschreiben, das sehe und erlebe ich ganz, ganz oft in der Klinik, dass letztlich der Schmerz ist immer sozusagen ein Kommunikationsangebot von Seele oder Körper. Ja. Da möchte sich etwas mitteilen. Also der Körper oder die Seele will zu uns sprechen. Und es ist wichtig, dass wir gut hinhören. Und manchmal verstehen wir es alleine nicht und wir brauchen jemanden, der das übersetzt, dolmetscht. Und dafür gibt es Profis, das sind ja quasi Psychosomatiker, Psychotherapeuten, die helfen, sozusagen diese Sprache des Schmerzes zu deuten, zu verstehen. Ja. Also bitte holen Sie sich Unterstützung und glauben Sie daran, dass da vielleicht eine wichtige Information für Sie da ist und dass da etwas ruft, was noch verstanden werden will.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Doktor. Ja, vielen Dank.
Alles Gute Ihnen. Danke. Um Gottes Segen, Frau Müller, auf Ihrem Weg.
Danke.
Auf Wiederhören. Alles Gute. Ja, und eine letzte Hörerin darf ich jetzt hier auch noch begrüßen. Sie möchte anonym bleiben. Ich grüße Sie hier ganz herzlich in der Sendung.
Ja, ich habe auch eine Frage. Ich kenne eine Frau, die hat eine Depression und eine Zwangsstörung und kann deswegen ihren Beruf nicht mehr ausüben und auch ihren Haushalt nur noch sehr eingeschränkt führen. Und sie sagt, sie kann sich doch so nicht annehmen, wenn sie nicht mehr in der Lage ist, ihren Alltag zu bewältigen. Wie kann sie sich da selbst lieben?
Ja, und es ist so, dass wenn Menschen zu uns in die Klinik kommen und dann ist Depression oder Zwangserkrankung ein häufiges Krankheitsbild, was die Menschen in die Klinik führt, dann frage ich immer, was ist darunter? Was ist unter der Depression? Also wofür steht die Depression? Und dann kommen oft auch Antworten wie, ja, ich glaube, dass ich mich nicht mehr gespürt habe, dass ich mit mir schlecht umgegangen bin, dass ich kraftlos geworden bin, dass ich mich verausgabt habe, erschöpft habe. Und darunter, wenn man nach, und was ist da drunter? Warum hast du dich so verausgabt, so erschöpft, dass du jetzt nicht mehr Kraft hast, deinen Alltag zu bewältigen? Und dann ist zum Beispiel vielleicht auch dieser Hinweis, dass es letztlich auch da letztlich eine fehlende Selbstliebe war, die dazu geführt hat, dass jemand auch in eine Depression gekommen ist. Das kann sein, dass das der Grund ist und dass letztlich diese Begegnung mit dem, wie wichtig ist dieses Leisten, das Tun, das Schaffen, das Können und wie sehr kann ich mich auch annehmen mit meinem Sein, auch wenn ich nicht mehr sozusagen alles bewerkstelligen kann. Es ist ja in unserem aller Leben so, je älter wir werden, desto mehr sind wir auch für Unterstützung angewiesen. Es ist ja auch ein Gesetz des Lebens, dass wir irgendwann auch nicht mehr so funktionieren können, dass wir alles nicht mehr alleine schaffen können, dass wir Pflege, Unterstützung brauchen. Und gerade alte Menschen kommen dann oft an den Punkt, ja, was bin ich dann noch wert? Habe ich dann noch einen Wert? Bin ich dann überhaupt noch berechtigt zu sein? Dass an diesem Punkt auch wieder die Frage steht, definierst du dich nur über dein Können, dein Funktionieren, dein Leisten? Oder bist du, allein weil du jetzt da bist, vielleicht nicht mehr arbeiten kannst, aber für andere noch beten kannst oder einfach sein kannst, dennoch auch wertvoll, dennoch auch liebenswert? Und das könnte sein, ich kenne jetzt Ihre Bekannte natürlich nicht, dass es vielleicht auch da um diese tieferen Fragen geht. Und ich würde ihr wünschen, dass sie eben nicht nur zum Beispiel Medikamente nimmt, sondern tiefer sich da anschaut, sich Unterstützung holt, sich Hilfe holt. Vielleicht können Sie Ihre Freundin ermutigen, dass sie eben auch psychologisch, psychotherapeutisch sich Hilfe holt, um zu schauen, wie sie jetzt mit dieser Erkrankung auch einen Weg finden kann, auch einen Weg der Selbstliebe.
Ja, danke schön. Sie sagt dann auch, sie hat auch so Schuldgefühle, weil sie meint, sie ist ja selber schuld, dass sie diese Zwangsstörung hat.
Mhm. Gerade Schuldgefühle sind ein wichtiger Stolperstein auf dem Weg der Selbstliebe, dass wir uns für schuldig erklären, für irgendetwas, was geschehen ist, dass wir uns Schuldgefühle sind oft ein Hinweis, dass wir sehr hart mit uns sind, dass wir uns verurteilen, dass wir wie so einen gnadenlosen Richter in uns tragen. Aber das Gesetz Gottes ist das Gesetz der Barmherzigkeit, ist ein Gott der Barmherzigkeit und wir selber sind oft viel härter, viel verurteilender, viel harscher mit uns selber und sich wieder anschließen an dieses Gesetz der Barmherzigkeit, dass wir selber auch mit uns barmherzig sind, das könnte die Chance sein, dass vielleicht durch diese Erkrankung sie entdeckt, sie darf barmherziger mit sich selber sein, sie darf Barmherzigkeit sich zusprechen lassen, sie darf aber auch selber mit sich barmherzig sein und dass sie vielleicht in ihrem bisherigen Leben womöglich sehr hart oder streng und verurteilend und kritisierend war und Schuldgefühle sind eben, wenn wir sie nicht aus dem Weg räumen, so Stolpersteine, wo wir auf dem Weg der Selbstliebe stecken bleiben, weil wir denken, wir sind doch ist nicht wert, wir sind nicht würdig, wir sind schlecht. Das könnte ein wichtiger Schritt sein, damit umzugehen und darüber hinweg eine neue Weise des Barmherzigseins zu finden.
Ja, vielen Dank Ihnen, dass Sie auch stellvertretend für Ihre Freundin anrufen. Und ja, wir wünschen Ihnen wirklich auf Ihrem Weg dann auch Gottes Segen und dass Sie da auch mit der Bekannten weiterkommen. Auf Wiederhören. Ja, damit kommen wir auch zum Ende dieser Sendung. Selbstliebe, Weg der inneren Heilung. Und das ist auch der Buchtitel von Michael Tischinger. Er ist Chefarzt der Adula Klinik, Psychotherapeut, Psychiater und hat hier einfach in 52 Geschichten seine ganzen Erfahrungen zusammengefasst oder auch eben vor allem berührende Geschichten, die das Herz berühren, zusammengetragen und die auch eben ermutigen, dass jeder da auch einen Weg gehen kann. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie ins Studio nach Balderschwang gekommen sind, dass Sie sich hier auch die Zeit genommen haben, zu Gast zu sein in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Alles Gute Ihnen auch weiterhin, Herr Dr. Tischinger. Und vielen Dank, dass Sie hier waren. Auf Wiederhören.
Herzlichen Dank, Frau Engert.
Ja, ich sage Ihnen ein recht herzliches Dankeschön für Ihre rege Beteiligung, für Ihre offenherzigen Geschichten und Ihre Leben, dass Sie uns hier auch preisgegeben haben und Anteil nehmen haben lassen. Machen Sie es gut. Einen gesegneten Tag wünsche ich Ihnen allen. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.